Willkommen bei der dritten Folge der Histothek, einem Unterbereich unserer Reihe Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnick und mein heutiger Gast ist Professor Thomas Höllmann. Er ist Sinologe und Präsident der Akademie der Wissenschaften, außerdem Autor in der Historischen Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung und im Verlag C.H. Beck, deren bisher 28 Bände wir hier unter dem Namen Histothek vorstellen werden. Heute geht es um sein Buch, um genau zu sein in dieser Reihe. Es trägt den Titel China und die Seidenstraße, Kultur und Geschichte von der frühen Kaiserzeit bis zur Gegenwart. Wir dürfen darauf gespannt sein, was wir heute über die alte Seidenstraße, die neue Seidenstraße und über vielleicht auch One Road, One Belt hören werden. Ich freue mich, dass ich Professor Höllmann heute schon zum zweiten Mal hier bei uns begrüßen darf. Schön, dass Sie bei uns sind, lieber Herr Höllmann.
Schön auch für mich.
Sie waren schon einmal hier, inmitten der Pandemie, wir sprachen vorhin schon kurz drüber, saßen wir ganz einsam an einem langen, langen Tisch und der eine an der einen Seite, der andere an der anderen Seite und es ging um so etwas Tolles wie chinesische Lyrik, die Sie mir mitgebracht haben und die Sie teilweise gelesen haben und über die wir sprachen. Ich hoffe mal, Sie haben unsere Sendung, die wir damals gemacht haben, in ebenso guter Erinnerung wie unsere ZuhörerInnen und wie ich selbst. Und vielleicht mögen Sie den Anwesenden und auch den Hörern kurz erzählen, um was für ein Buch es damals ging.
Ja, dieses Bändchen hatte den kurzen Titel Abscheu und beinhaltete politische Gedichte aus der Zeit zwischen dem 3. Jahrhundert und dem 13. Jahrhundert, also über einen längeren Zeitraum hinweg. Und dieses Bändchen zeigt durchaus, dass man in China sich zu artikulieren wusste, auch wenn das gelegentlich risikoreich gewesen ist, die Offenheit und die Aufrichtigkeit so umzusetzen, dass das nicht lebensbedrohlich wurde. Man könnte sagen, das hat sich vielleicht gar nicht mal so hundertprozentig verändert in der Zwischenzeit. Und entstanden ist das Bändchen damals, weil ich zu Beginn der Pandemie auf einmal die schräge Idee hatte, jeden Tag ein Gedicht an einen größeren Freundeskreis zu verschicken. Was nicht bedeutet, dass ich jeden Tag ein neues geschrieben habe. Ein paar von denen hatte ich schon, aber viele davon sind auch neu entstanden. Das habe ich dann durchgehalten, bis ich 60 beieinander hatte. Und aus diesen 60 Gedichten entstand dann schließlich im Verlag Urs Engeler, ein rührender Schweizer Verleger, dieser Band.
Und es sind tolle Gedichte gewesen. Und das mit dem, ja, den eigenen Kopf zu retten, war nicht immer ganz einfach und ist auch nicht immer gelungen, wenn ich mich recht erinnere.
Und das trifft leider zu. Ja. Also viele landet im Gefängnis, noch mehr sind in die Verbannung geschickt worden, aber einige auch hingerichtet.
Also harte Sitten. Und Sie sagten schon, vielleicht ist das heute teilweise wieder ähnlich.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man zwingend wegen eines Gedichts mit dem Leben bedroht ist. Aber es kann durchaus auch vorkommen, dass auch durch schriftstellerische Äußerungen man schließlich vor Gericht gezerrt wird oder schlimmer noch einfach verschwindet. Mhm. Das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren auch noch ein bisschen verstärkt, sodass viele Leute doch sehr genau überlegen, was sie artikulieren. Und es sind natürlich jetzt andere Formen der Kommunikation. Es läuft natürlich alles über das Internet. Aber wir wissen alle, dass es gerade bei den chinesischen Zensurbehörden sehr ausgereifte Taktiken gibt, Informationen abzugreifen. Trotzdem wird es halt immer wieder versucht, auf Umwegen zumindest, sich kritisch zu äußern.
Was mir aufgefallen ist, so in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren oder sowas, ist, wenn ich chinesische Filme anschaue, es gibt ja doch jetzt mittlerweile eine ganze Menge und sind auch mittlerweile auch in, nicht nur mit Untertiteln, sondern auch tatsächlich also in deutscher Sprache zu erhalten, Dann fällt mir auf, dass es so aussieht, als hätte man in China schon immer eine White-R entwickelte Technik. Das ist soweit bekannt, wobei auch Kriegstechnik oftmals genannt wird. Aber es ist ja nicht nur Kriegstechnik und Technik, sondern es ist tatsächlich so etwas wie, ja, transparent, man wäre schon immer friedliches Volk gewesen, man hätte schon immer den Kontakt mit fremden Kulturen gesucht und so weiter. Sagen Sie, ist das nur Propaganda oder ist das tatsächlich so und haben wir nur ein falsches Bild davon?
Also ich glaube, es gab in China immer Menschen, die neugierig waren, die sich für andere Kulturen begeistert haben, die einfach wissen wollten, was es für Möglichkeiten gibt, den eigenen Lebensweg zu finden. Es gab allerdings von Seiten der Politik auch immer wieder Versuche, da doch ein großes Maß an Einheitlichkeit herzustellen. Wobei man sagen muss, dass was die Kunst anbelangt, und Film ist ja eine Kunst, eine ganz bedeutende Form, sich künstlerisch zu artikulieren, gab es Epochen mit einem großen Maß an Freiheit. Und es gab eben auch Epochen, da musste man wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen. Deswegen sind auch viele chinesische Gedichte nicht nur eindeutig, sondern vieldeutig, zumindest doppeldeutig. Was zum Teil dann sogar dazu geführt hat, dass die Zensur völlig harmlose Gedichte beispielsweise heranzog, um Leute vor Gericht zu stellen, sogar mit der Todesstrafe zu bedrohen, weil beispielsweise ein Gedicht, was Frohgemut war, ein Jahr nach dem Tod eines Kaisers geschrieben worden ist, und das galt als anstößig.
Mhm, verstehe.
In anderen Zeiten nicht, aber in diesem speziellen Fall war das so.
Mhm. Ja, das ist halt, wenn so viel Macht im Spiel ist, dass der Einzelne dann auch nicht mehr so richtig viel zählt, respektive das, was er denkt oder meint, nicht mehr zählt. Ich habe eine grundsätzliche Frage. Sie haben sicher schon sehr viele Gespräche und Vorträge über die chinesische Kultur als solche gehalten. Welches meinen Sie und welches halten Sie für die größte Verständniskluft zwischen Laien, also uns, die wir hier sitzen, und Ihnen als Experten für chinesische Geschichte? Und was gibt es für eine Kluft grundsätzlicher Art vielleicht zwischen Europa und China und vielleicht auch zwischen dem Reich der Mitte, wie es sich da ja oft genug bezeichnet und auch heute noch bezeichnet, und dem Rest der Welt? Welche Klüfte sind Ihnen da die wichtigsten? Gibt es welche?
Also ich würde nicht von Kluft sprechen, aber es gibt einige maßgebliche Unterschiede. Mir fällt da zunächst natürlich das Recht ein. Also eine unabhängige Rechtsprechung hat es in China nie gegeben. Ich glaube, für unser Zusammenleben auch in Europa ist eine gemeinsame Rechtsgrundlage, es muss nicht dieselbe Kodifizierung sein, aber dieselbe Rechtsgrundlage, ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und ich glaube, dass vielleicht ein Punkt auch eine Rolle spielt, der immer hochgehalten wird, das ist die Individualität. Es ist immer wieder die Rede davon, wir im Westen seien ja im Grunde eine Anhäufung von Einzelgängern, wo hingegen im fernen Osten das Kollektiv im Vordergrund steht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Es ist ja durchaus auch denkbar, dass man andere Menschen öfter auch als Kollektiv, denn als Individuum wahrnimmt, weil man eher das Gemeinsame zwischen ihnen auch beobachtet. Das ist ja auch noch unterstrichen worden eine Zeit lang. Denken Sie an die Zeit der Kulturrevolution zurück, als ja auch noch alle gleich gekleidet gewesen sind. Und wenn man heute nach China schaut, wird man feststellen, dass das also nicht mal mehr Nostalgiker in irgendeiner Form, zumindest jenseits der Partei, anspricht. Und wenn Sie in die Literatur gehen, dann werden Sie feststellen, dass Sie großartige individuelle Leistungen finden in den verschiedensten Sphären. Und dass das Kollektiv eigentlich in der Herrscherideologie eine deutliche Rolle spielt als bei der individuellen Lebensgestaltung, zumindest der Eliten. Was in der Antike der Normalbürger in Anführungsstrichen gedacht hat, was er gefühlt hat, wissen wir eigentlich kaum, weil wir wissen ja nur das, was uns schriftlich überliefert worden ist. Und wenn man davon ausgeht, dass maximal, ja, ich würde mal sagen, 7 oder 8% der Männer und 2 oder 3% der Frauen fähig waren zu lesen und zu schreiben, das heißt noch nicht, dass komplexere Texte dann geschrieben und verstanden werden konnten, dann ist vollkommen klar, dass wir nur einen kleinen Ausschnitt sehen. Blödes Beispiel, denken Sie ans Essen. Wir haben natürlich wunderbare Vorstellungen von der großartigen chinesischen Küche. Natürlich. Ich bin auch immer begeistert davon. Nur das, was wir als chinesische Küche empfinden, ist im Grunde etwas, was von der Hofküche abstammt. Wenn Sie sich die antiken Texte anschauen, dann werden Sie feststellen, für den, bleibt bei dem Begriff Normalbürger, gab es, wenn es gut ging, einmal im Jahr zu Neujahr Fleisch und den Rest des Jahres spielten vor allem Cerealien, also Getreide, und Bohnen eine große Rolle. Kann man sagen, ist ja auch gesund.
Ja.
Ja, schon, aber nicht in diesen Mengen. Und es waren natürlich auch nicht die vitaminreichsten Speisen, von denen sich die Leute ernährt haben. Also jeden Tag Rüben zu essen, ist genauso grausam wie jeden Tag Lamm zu essen. Oder gar ranzigen Hammel über mehrere Wochen hinweg, dann hat man die Nase voll davon. Es war also kein freiwilliger Verzicht oder das tiefere Verständnis der Diätetik. Da war die Theorie eine ganz andere. Und wenn man die antiken Philosophen sich anschaut, dann stellt man ja auch fest, dass bei den Utopien und bei den programmatischen Schriften immer wieder die Küche im Vordergrund steht und das 5000 Köche